Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Wir freuen uns sehr, es ist mal wieder ein Gast bei uns und heute ein auch wirklich sehr spannender Gast. Dann den Kontakt hast du ja hergestellt, Kurt. Ich glaube, heute kommen wir auch endlich zu dem Thema, worauf du dich schon seit Wochen, Monaten freust. Ja, und zu einem großen Vorbild von dir wahrscheinlich auch thematisch. Wahrscheinlich eine Leitfigur, was deinen psychotherapeutischen Ansatz betrifft. Deswegen würde ich auch ehrlich gesagt super gerne schnell an dich abgeben, weil ich glaube, das ist einfach besser bei dir aufgehoben. Ich freue mich aber natürlich auch sehr, dass Sie da sind. Ich stelle Sie trotzdem schon mal namentlich vor. Herzlich willkommen, Frau Barbara Heininger-Haldimann vom Institut, vom Klaus-Grawe-Institut. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Also ich schlage gerne mal die Brücke. Und zwar, ja, also wie die Hörer ja wissen, ne, ich bin ja Psychotherapeut, Ausgebildeter und in der Ausbildung, da geht es ja dann auch darum, um Dinge zu verstehen, Wissen anzueignen, dass man dann auch Handwerkszeug hat und gerade wenn es um auch darum geht, was wirkt überhaupt in der Psychotherapie, das ist ja mit auch ein Schwerpunkt der Folge, ne, die Wirkfaktoren von Psychotherapie, da kommt man einfach nicht um den Namen Klaus Grawe drumherum, als der dann unter errichtet worden ist, also im Sinne von, dass wir das Wissen über ihn als Forscher, als Psychotherapieforscher erfahren haben, habe ich dann irgendwann auch gehört, dass er dann verstorben ist, relativ früh. Und das fand ich sehr schade, allein deswegen schon natürlich einmal einerseits menschlich, aber auf der anderen Seite, weil halt ein sehr wichtiger, aus meiner Sicht sogar wegweisender, großer wegweisender Ansatz damit erstmal so gedanklich versiegt. Aber es ist es zum Glück ja nicht. Ne, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt mit Ihnen darüber sprechen können, weil es gibt ja das Klaus-Grawe-Institut und da sind Sie ja die Leitung. Ich hatte den Kontakt ja erstmal hergestellt über seine Frau, ne, von Herrn Grawe, die, glaube ich, damals die Leitung war und dann, glaube ich, an Sie abgegeben hat. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Ist richtig?
Stimmt nicht ganz. Also wir,
okay, machen Sie gleich.
Kann ich kurz das sagen?
Gerne.
Wir haben zu
Gerne.
Dieses Institut gegründet, 1999, also Klaus Grawe, Marian Grawe und ich. Und Marian Grawe und ich haben das dann zuerst zu zweit weitergeführt, als Klaus Grawe 2005 verstorben ist. In der Zwischenzeit ist Marian Grawe so ein bisschen zurück von der so aktiven Institutsleitung und ich habe jetzt wieder zwei neue Kolleginnen, die eine seit 2014, Frau Yamanaka und Frau Sager jetzt seit diesem Jahr. Also wir sind jetzt wieder zu dritt.
Okay, super. Gut, super. Ja, es freut mich umso mehr, weil dann bin ich gespannt, was Sie gleich dazu alles so berichten, weil ich finde es wichtig, dass wir auch so ein bisschen gucken, wer ist überhaupt Klaus Grawe, dass man so ein Gefühl für ihn bekommt, ne, so als Person und dann natürlich, was er gemacht hat und halt was das Institut, wo ich sehr froh bin, dass es das gibt, was natürlich da schwerpunktmäßig gemacht wird, ne. Und genau, was man noch sagen kann, ist, Herr Grawe hat ja auch zwei Fragebögen entwickelt, die auch weiterhin auch genutzt werden. Also in der Ausbildung wurde das bei uns immer rauf und runter standardmäßig bei jedem Klienten genutzt.
Und ich, also Ink auch, und Famos, Sie reden
genau. Jetzt vom Erben. Richtig, ganz genau. Ne? Bedürfnisse herausfinden, was sind überhaupt auch die Motivationen, ne? Was ist da, wo steht der Patient in dem Fall, ne? Oder Klient, also gerade am Anfang, im Verlauf, und orientiert man sich überhaupt danach? Ne? Da gibt es ganz interessante Ansätze zu, die sich auf die wissenschaftliche Grundlagen der Wirkfaktoren der Psychotherapie halt beziehen und nach wie vor heute immer noch tatsächlich Grundlage ist. Und deswegen umso wichtiger, dass wir das hier der Sache auch eine Folge geben. Und ja, das wäre schon so, wenn man so will, so meine Einleitung. Und deswegen bin ich noch ein bisschen aufgeregt, dass wir jetzt da, ja, über dieses Thema jetzt hier so sprechen. Freue ich mich sehr. Und wenn das für Sie okay ist, würde ich das Wort sogar an Sie dann auch so abgeben. Ne? Und Sie können selber entscheiden, wo Sie starten wollen. Vielleicht auch, Sie haben ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, ne? Sie können gerne selber entscheiden, wo wir mit starten.
Ja, aber Sie haben ja jetzt zuerst die Frage gestellt, wer war Klaus Grawe? Ist
Genau.
natürlich eine große Frage, aber vielleicht kann ich einfach dazu sagen, was so das Wichtige ist, ist ja, dass er wirklich einfach ein leidenschaftlicher Forscher war. Also er war wahnsinnig interessiert und er war auch so ein emotionaler Mensch. So. Also er war einfach wahnsinnig interessiert daran, herauszufinden, wie funktionieren gewisse Dinge. Und das war wirklich halt auch so ein bisschen in dieser Zeit in dem Sinn etwas neu, weil diese Therapieschulen ja sehr stark noch so verbreitet waren. Also entweder ist man so oder so oder so. Und damit auch etwas verbunden ist, eine nicht besonders kritische Haltung. Natürlich gab es jetzt auch neben Klaus Grawe viele andere Psychotherapieforscher, aber er gehörte so, ich sage jetzt mal, zu dieser Gemeinde von Forschern, die sagen, uns interessiert nicht, ob wir beweisen können, dass Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie die beste Methode ist. Diese Phase der Psychotherapieforschung war eigentlich vorbei. Also so, als Klaus Grawe in den so 70er, 80er Jahren angefangen hat mit seiner Forschung, sondern uns interessiert, was passiert denn eigentlich? Also was passiert, wenn ein Mensch in eine Therapie kommt und wenn er wieder rausgeht und sich verändert hat oder eben nicht verändert hat? Also das war immer so sein Haupt, also das Hauptinteresse herauszufinden, was passiert, aber daneben auch diesen Gap zwischen Forschung und Praxis eben aufzulösen. Also zu sagen, was in der Forschung ist, das ist das, was Sie ja jetzt auch machen. Also das, was in der Forschung ist, sollte auch in die praktische Arbeit reinfließen und umgekehrt natürlich auch, was in der praktischen Arbeit erlebt, erfahren, gemacht wird, sollte auch Auswirkungen haben auf Forschungsfragestellungen. Also dass das immer so ein Zusammenspiel sein soll, um eben mehr Erkenntnis zu gewinnen. Also das war so sein Hauptinteresse.
Ja, das sehe ich toll. Er hat das ja auch in den, ich fand, also das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, ist dieses psychologische Therapie. Das finde ich allein deswegen schon spannend, das fand ich schon knaller, dass er es aus verschiedenen Blickwinkeln so als Interview das Buch macht, ne? Fand ich Hammer, die Idee, ne? Ja, dass er also Psycholo, ne?
Den finde ich auch, ist eine sehr gute Idee. Ich gebe aber zu, dass es so manchmal ein bisschen anstrengend war, das zu lesen, so mit dem hin und her und hin und her.
So ein Kannst du es mal genauer erklären, Kurt?
Ja, also es ist so, es ist ein Dialog, also ein Buch in Dialogform, ne, zwischen einem Therapeuten, einem Therapieforscher und einem grundlagenwissenschaftlichen Psychologen. Also die quasi miteinander kommunizieren über Therapie, Wirksamkeit und so weiter. Und das ist, genau, an manchen Stellen ein bisschen, sag mal, für Laien eher, glaube ich, dann zu trocken oder zu weit weg vom Alltag, aber es ist für die, die in dem Bereich arbeiten und sich dafür interessieren, extrem spannend. Also ich fand allein die Gedanken, die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden und wie die Bälle so sich zugespielt werden oder auch Gedanken weitergeführt werden, finde ich enorm gut. Und das ist ja etwas, was ja auch der Grabe, glaube ich, doch auch immer, so habe ich ihn verstanden, gesagt hat, dass man in die Kommunikation muss, in den Austausch, ne? Mit dem, wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen miteinander reden. Nicht, wer ist, wie Sie gerade sagten, wer ist hier der Beste, sondern wie können wir gucken und wie können wir was zusammen schaffen, ne?
Ja, also eben, wie können wir zusammenarbeiten, also Forschung und Praxis, aber eben auch, was in diesem Buch psychologische Psychotherapie drin ist, diese Überlegung, alle haben auch was dazu beizutragen. Also die Forscher können was beitragen, die Praktiker können was beitragen, die Grundlagenforscher können was beitragen. Und dann in diesem Neuropsychotherapie-Buch wurden ja vor allem dann auch so Erkenntnisse aus der Hirnforschung, also dass man nicht sagt, es gibt da forscht jemand was, da forscht jemand das da, sondern zu versuchen, das ein bisschen ja zusammenzubringen, weil es sich ja oft um das gleiche Thema dreht, nämlich menschliches Verhalten, wie kann man das erklären? Kommunikation, Austausch, Veränderung, Gefühle, Kognitionen, körperliche Empfindungen. Also wie kann man das zusammenbringen? Und das war eben eigentlich immer so der Hauptpunkt. Und also das erste dicke Buch war ja dieses von der Konfession zur Profession. Das war ja eine riesige Meta-Analyse. Und ich finde, der Titel zeigt eben auch sehr gut, worum es geht. Es geht nicht darum, an etwas zu glauben, sondern es geht darum, herauszufinden, also dieses wissenschaftliche Denken, wie funktioniert etwas.
Genau. Na, das fand ich total spannend. Und ich können ja gleich auch nochmal auf eingehen, was sind die fünf, ne, großen Faktoren, ne, die er ja da rausgefunden hat, ne? Das ist, also ich finde es vielleicht, also wie soll ich das sagen? Ich finde, das ist ja bis heute, ne? Das ist ja, der Stand ist, glaube ich, von dem Buch von 2000 rum, ne, das ist ja bis heute immer noch Standard, ne? State of
Ja.
the Art, kann man sagen, oder?
Also vielleicht finde ich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man das eben so unterscheiden kann. Also was ja dabei herausgekommen ist bei dieser Forschung, also jetzt nicht nur von Klaus Grawe, sondern überhaupt Psychotherapieforschung, Psychotherapieprozessforschung, hat man ja eben gemerkt, es macht Sinn, psychotherapeutisches Geschehen sozusagen auf zwei Ebenen anzugucken. Also die eine Ebene ist eben so eine übergeordnete Ebene, das ist die Ebene der Wirkfaktoren, also sich zu fragen, was passiert hier überhaupt? Und die andere Ebene ist, mit welchen Methoden kann ich arbeiten, damit etwas Sinnvolles passiert? Und ich denke, das ist auch heute noch immer oft eine totale Durchmischung. Also, ich meine, früher war es so, dass man einfach zum Beispiel gesagt hat, ja, man muss einfach Verhaltenstherapie machen. Und hat gemerkt, ja, in vielen Bereichen hilft das, aber es gibt auch verhaltenstherapeutische Methoden, die bei gewissen Themen, bei gewissen Menschen, bei gewissen Problemen eben nicht funktionieren. Also, dieses Denken auf zwei Ebenen, finde ich, ist extrem wichtig, also so die allgemeinen Wirkfaktoren und dann die Frage, welche Methoden gibt es, um etwas zu erreichen. Und die Idee, dass aber diese Methoden dann natürlich auch evidenzbasiert sein sollen, also nicht irgendwas. Aber ich glaube, da gibt es auch oft immer noch so eine Vermischung.
Bin ich voll
Es
bei
gibt
Ihnen.
ja diese dritte Welle der Verhaltenstherapie zum Beispiel, also Acceptance and Commitment Therapie, Schematherapie ist gerade wahnsinnig Mode. Aber ich finde immer, man muss daran denken, was soll damit bewirkt werden? Und es geht nicht darum zu sagen, das ist jetzt die neue Therapieschule und mit diesem Verfahren kann man alles.
Genau.
Also das passiert ja manchmal bei diesen Hypes. Ja.
Das stimmt. Genau, da wäre, finde ich, auch eine sehr spannende Frage, wenn man sich anschaut, was Sie als Institut auch für Schwerpunkte anbieten. Ist mir nochmal so aufgefallen, dass Sie ja auch den unerfüllten Kinderwunsch, ne, oder die Gynäkopsychologie halt sogar auch als Schwerpunkt haben, was ich sehr spannend finde. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen, Frau Heininger-Hallimann. Also ist das ein, würden Sie sagen, auch daran anschließend, ist das ein Thema, was so die Zeit mit sich brachte oder was jetzt einfach, ne, häufiger vorkommt?
Also vielleicht kann ich grundsätzlich dazu etwas sagen, auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, so mit Coaching oder Prävention und Psychotherapie. Also das ist auch dezidiert so unsere Idee. Wir bieten zwar Psychotherapie im engen Sinn an, aber eben auch Unterstützung, Beratung in anderen Themen. Also dass es da auch so einen fließenden Übergang gibt und man nicht sagt, ah nee, das machen wir nicht, das ist nicht Psychotherapie. Und in dem Zusammenhang gibt es eben so verschiedene Themen. Das eine mit dem unerfüllten Kinderwunsch ist, dass tatsächlich meine Kollegin Misa Yamanaka auch schon jahrelang mit diesem Thema sich beschäftigt und da auch ein Programm entwickelt hat, das sie jetzt im Rahmen ihrer Dissertation untersucht und deshalb auch sehr viel Kontakt gibt mit Frauen, mit Gynäkologen, mit verschiedenen ärztlichen Einrichtungen, die sich damit beschäftigen. Also dort Menschen auch Unterstützung zu geben, weil das ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft. Also deshalb ist das etwas, was wir eben auch anbieten. Und Sie haben vielleicht auch gesehen, eine andere Kollegin, Frau Sager, die jetzt eben auch neu in der Institutsleitung ist, Die macht viel so Elterncoaching, Elternunterstützung, macht aber auch Psychotherapie mit Familien, Kindern, Jugendlichen. Also, dass wir uns da auch so ein bisschen eben im Bereich bewegen von Psychotherapie im engen Sinn, aber eben auch mal schauen, ob es sonst gute Methoden, Unterstützungsmöglichkeiten gibt, damit Menschen eben gar nicht erst
Da
psychische
landen.
Probleme entwickeln.
Ich meine, meine Schwester hat ja gerade jetzt das Institut ja schon angesprochen. Vielleicht sagen wir nochmal auch den Hörern, die es nicht wissen, das ist ja nicht in Deutschland, sondern in Zürich, ne, das Institut gegründet. Ne. Gibt's in Deutschland gibt es, glaube ich, keine Zweigstellen. Ne? Das ist, glaube ich, es gibt das Institut in Zürich, ne? Richtig? Genau. Ja, genau.
Vielleicht kann
Und
ich da was dazu sagen,
gerne.
was die Idee war. Also sowohl ich wie auch Marian Grawe, wir haben beide an der Universität mit Klaus Grawe zusammengearbeitet und haben dann ein bisschen so im Laufe der Jahre diese Idee entwickelt, ob man nicht außerhalb der Universität eben so ein Institut gründen kann. Auch zuerst war so auch die Idee, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also Therapien anzubieten, bei denen man am Anfang Fragebogen abgibt, bei denen man Messungen macht, zum Teil Videoaufnahmen macht. Also so ein bisschen funktioniert das außerhalb der Universität oder klappt das nur, wenn es eine Ambulanz ist in der Universität? Das war so die eigentliche Idee und gleichzeitig aber auch diese Überlegungen einfließen zu lassen in die Ausbildung von Psychotherapeuten. Also wir haben ja eigentlich so wie zwei Standbeine. Also das eine ist eben Therapie, Beratung und das andere ist Ausbildung von Psychotherapeuten. Und das Curriculum ist auch so aufgebaut, dass es sich nach den Wirkfaktoren richtet. Also es hat zwar einen kognitiv-behavioralen Schwerpunkt, weil da eben auch viel gut untersuchte Methoden da sind, störungsspezifische Arbeit. Aber eigentlich ist das ganze Curriculum auf diese Wirkfaktoren aufgebaut. Also Problemaktivierung, Problembewältigung, Ressourcenaktivierung, Klärungsorientierung und Beziehungsgestaltung.
Spannend, ja.
Ist ja, es sind ja auch schon direkt, kann ich ja direkt da anführen, sind ja auch mit die Wirkfaktoren auch unter anderem,
Ja,
ne?
eben,
Diese,
genau.
genau,
Ich habe
ja.
gedacht, ich erwähne sie jetzt mal.
Na super, na ist gut. Also auch für die, sagen wir, nicht in dem Thema drin seienden Zuhörer, sind das genau diese Wirkfaktoren, ne? Also therapeutische Beziehung. Die wird übrigens, therapeutische Beziehung wird interessanterweise, glaube ich, immer als erstes genannt. Kann man da sagen, dass das auch damit auch wie so eine Art der Hauptfaktor ist? Ist das auch so, wissen Sie, wie ich meine, auch so gemeint von Herrn Grawe? Oder
Ist auch so gemeint,
ne?
also wenn man so sich so Meta-Analysen anguckt und Untersuchungen anguckt, sieht man, dass das eigentlich so der bestgesicherte Befund ist, dass eine gute Therapiebeziehung etwas sehr Wichtiges ist. Und also ich persönlich bin zum Beispiel jetzt dann gespannt, was mit all diesen Online-Angeboten passiert, also ob sich das auswirkt oder inwieweit es doch wichtig ist, zwischendurch mal im wirklich persönlichen Kontakt zu sein mit einem
Das stimmt.
Therapeutin. Also finde ich ein sehr wichtiges Thema, aber man kann sich ja andersrum auch so vom, ich sage jetzt mal, alltäglichen Menschenverstand her nicht vorstellen, dass man in eine Therapie geht, mit der Therapeutin oder dem Therapeuten eine schlechte Beziehung hat und trotzdem sehr viel profitiert. Also ja, ist schwer vorstellbar. Aber deshalb steht das ja auch so am Anfang, weil das eigentlich so ja, eine Bedingung ist.
Ja, ne, also genau. Also therapeutische Beziehung und für die Hörer, um das mal jetzt genau explizit zu sagen, ne, also therapeutische Beziehung ist ein Wirkfaktor, dann die Ressourcenaktivierung, ne, das heißt also, um zu gucken, was bringt denn überhaupt der Patient mit an Fähigkeiten, Möglichkeiten, eigenen Anteilen, ne, mit denen man aktiv arbeiten kann, um sie mit einzubinden. Dann Problemaktualisierung, so wird es genannt, ne, das ist ja der Bereich, wo man guckt, so was ist jetzt hier wirklich das, was verändert werden soll, ne, dass man es konkreter fasst und auch bespricht. Dann die Motivation. emotionale Klärung. Das heißt also, muss man auch so gucken, was ist es denn da überhaupt für aufrechterhaltende Faktoren. Das ist auch immer ganz gut über die Verhaltenstherapie, über das Sorgmodell. Ich will jetzt nicht zu sehr in den Bereich rein, das kann man nochmal an einer anderen Stelle sagen. Also das, um es aber aufzubröseln, es geht um zu schauen, was ist hier die Situation, was sind hier die aufrechterhaltenden Bedingungen, was sind Reaktionen und so weiter und was kann man da dann verändern, eben auch im Erleben. Und der letzte Punkt ist ja die Problembewältigung, ne? Also da, wo man dann an der Stelle schaut, halt, welche Maßnahmen, welche Dinge sind jetzt für die Person da an der Stelle am besten. Also individuell wird's. Also man könnte auch sagen, es ist wie so ein individuelles Betrachten, ne? Weil jeder, also was in der einen Therapie hilft, muss ja nicht automatisch in der anderen genauso helfen. Das ist, glaube ich, damit gemeint, ne?
Ja. Also überhaupt so die Idee, dass man eben zwar, es gibt viele Methoden, die man immer wieder in Therapien anwendet, aber trotzdem eben nicht nur zum Beispiel aufgrund einer Diagnose, die Therapie plant, also dass man nicht sagt, ja, alle, die eine Panikstörung haben, sind genau gleich und jetzt mache ich einfach das, sondern dass man am Anfang der Therapie sich auch ein paar Gedanken darüber macht, was ist für diesen besonderen Menschen jetzt wichtig, jetzt im Zusammenhang mit der Problembearbeitung, aber eben auch, was zeichnet ihn aus, was seine Ressourcen angeht.
Genau.
Ich möchte noch eine Ergänzung zum Wirkfaktor Klärung machen. Also Sie haben das sehr schön beschrieben, aber man kann ja sagen, es geht ja allgemein auch darum, dass es manchmal Menschen gibt, bei denen zu Beginn einer Behandlung oder auch eines Coachings es nicht genau klar ist, worum es eigentlich geht. Ja. Oder also wo Klärung auch eine Rolle spielt, zu sagen, was ist eigentlich das Problem? Worum geht es eigentlich hier? Und ja, dass das eben auch eine wichtige Rolle spielt, nicht nur das Problem zu klären, sondern manchmal auch ein bisschen grundsätzlicher herauszufinden, worum ja geht es denn eigentlich.
Ja. Ich habe mal eine Frage,
ja, ich
weil da habe ich tatsächlich nichts zu gefunden bisher. Da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen können. Ich bin ja jetzt vom Schwerpunkt her Traumatherapeut, ne? Und mir fällt ja immer wieder auf, dass gerade bei einer Traumatherapie das erst im Verlauf der Therapie den Leuten erstmal klar wird. Also sie kommen da mit Ängsten oder Depressionen oder auch anderen Themen dann an und dann wird plötzlich deutlich, dass dahinter eine Verletzung ist, wirklich eine Traumatisierung, eine sehr, sehr starke, die aber erst im Verlauf deutlich wird. Ist das so von Herrn Grave auch spezifischer auch nochmal so angepackt worden oder hat er da gesagt, nee, wir bleiben im Allgemeinen, wir gucken jetzt mal allgemein erstmal ran, wissen Sie, wie ich das meine?
Ja, wüsste ich jetzt nicht, ob er da ganz spezifisch was dazu gesagt hat, aber vielleicht zeigt das auch ein bisschen auf, dass man eben einen Therapieplan oder das Vorgehen eben auch immer wieder hinterfragen und anpassen muss, also zum Beispiel eben, wenn ein Patient, das ist, finde ich, bei Traumapatienten ja extrem typisch, also die kommen manchmal mit irgendwas und es stellt sich dann raus, ah, darum geht's gar nicht. Also da, aber dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, ich behandle jetzt mal eine Depression und versuche diese Depression zu behandeln. Aha, und dann stelle ich fest, im Laufe der zum Beispiel Problemaktivierung oder im Laufe von Klärungsorientierung, stelle ich fest, da steckt ja was ganz anderes dahinter und dann, also das heißt wieder ein bisschen dieses Denken auf zwei Ebenen, oder dann überlege ich mir wieder, hat die Patientin genug Ressourcen, um jetzt Traumaarbeit zu machen?
Ja.
Welche Methoden sind jetzt sinnvoll, um Problemaktivierung und Problembewältigung zu machen? Und zwar sind ja das dann eben nicht die gleichen Methoden, die ich am Anfang benutzt habe, weil am Anfang habe ich ja gedacht, es geht um Depressionsbehandlung.
Genau.
Also es ist immer so ein Hin und Her zwischen diesen Ebenen der Wirkfaktoren und der Ebene der konkreten Methoden.
Ja, weil ich finde, genau, was Sie jetzt gerade auch ausgeführt haben, da wird ja deutlich, warum das bis heute noch State of the Art ist. Also, dass quasi die Wirkfaktoren so wichtig sind, weil wenn in der Therapie nämlich sich was verändert, nämlich von Depressionen dann plötzlich das Thema vielleicht dann irgendwann zum Trauma werden könnte, jetzt bei meinem dargestellten Beispiel, wird das ja über die Wirkfaktoren, wenn die abgefragt werden, ja deutlich. Also dann kann man das ja viel spezifischer und genauer eingrenzen. Ne? Das finde ich Wahnsinn. Also, dass das so super gut auf den Punkt gebracht worden ist und auch so gut zugänglich. Wie ist eigentlich so Ihre Wahrnehmung? Haben Sie das Gefühl, dass wie sagt man, diese Erkenntnisse und die Perspektive, die Herr Grawe geschaffen hat, dass die heute auch noch weiterhin die Anerkennung erhält? Oder haben Sie den Eindruck, dass es über die Jahre oder Jahrzehnte sich verändert hat?
Ja, also ich habe schon ein bisschen den Eindruck, es gibt immer wieder zum Teil Forscher oder eben auch Praktiker, wie Sie jetzt, die sich wirklich damit beschäftigen. Aber ich bedauere ein bisschen, dass ich so den Eindruck habe, dass wenn man so schaut an den Universitäten, wenn man an Kongresse geht, was vorgestellt wird, dass das eher wenig in eine solche Richtung geht, sondern eben eher in die Richtung, bestimmte Methoden zu untersuchen. Also so im Allgemeinen
Bin
finde
ich
ich
voll
das.
bei Ihnen. Ja, bin ich voll bei Ihnen.
Also das, und das bedauere ich eigentlich sehr, weil ich eben auch denke, zum einen, also in der Weiterentwicklung von Psychotherapie, würde das sich eben sehr gut eignen. Und das andere auch bei den Überlegungen, wie sollen Psychotherapeuten ausgebildet werden? Also was sollen die
Genau.
können?
Genau.
Also da würde ich eben auch sagen, es wird ja sehr viel Wert gelegt, zum Beispiel auf Methoden kennen. Und das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung. Ich finde, natürlich muss man die kennen. Man muss wissen, wie man eine Angstbehandlung macht, eben zum Beispiel traumatherapeutische Verfahren. Aber häufig denke ich eben, ist es ein Unterschied, ob man dieses Konzept der Wirkfaktoren im Hinterkopf hat oder nicht. Wenn man es nicht im Hinterkopf hat, dann denkt man, man muss Buchstabe für Buchstabe, was in diesem Manual steht, genauso machen.
Ja,
Was
das stimmt
oft
wohl.
überhaupt nicht stimmt. Weil wenn man sich nämlich dann überlegt, ja, was ist eben was soll bewirkt werden, kann man auch etwas vielleicht ein bisschen in einer anderen Reihenfolge machen. Also, und das zeigt sich auch immer wieder bei diesen, wenn diese Methoden untersucht werden, dann wird mal irgendwas geändert und es kommt genauso gut raus. Also kann es nicht daran liegen, dass man wortwörtlich sagt, XY.
Ja, das finde ich sowieso auch ganz, Entschuldigung, wenn ich da, genau, das finde ich ganz wichtig, dass man da auch immer offen und flexibel bleibt, ob jetzt als Psychotherapeut oder auch als Coach, dass man immer versteht, auch worum geht es da individuell oder was ist gerade persönlich wichtig, ne, was braucht derjenige oder diejenige und da dann auch mal abweicht, ne, von dem, was man so aus der bloßen Theorie her weiß. Das finde ich auch, genau, ganz wichtig.
Finde ich auch, und vielleicht da auch nochmal eine Bemerkung zum Vorgehen mit Methoden, wenn man das eben ohne Konzept macht, also sagt einfach, aha, der hat eine Depression, jetzt mache ich dies und das. Finde ich eben sehr wichtig, dass man sich immer wieder fragt, bewirkt denn das, was ich jetzt mache, tatsächlich das, was es bewirken soll? Weil häufig ist es ja so, dass wir tolle Ideen und gute Vorstellungen haben, aber die Patienten haben Angst, die befürchten, dass was Schlimmes passiert, die sind noch nicht sicher, ob sie wirklich sich einlassen wollen. Also wenn man dann mit ihnen arbeitet, bewirkt das gar nicht das, was es bewirken sollte. Und was hilft mir dabei, nämlich mir Gedanken zu machen über die Wirkfaktoren, oder? Also werden jetzt wirklich Ressourcen aktiviert? Wie kann das Problem wirklich bewältigt werden? Oder so. Also
Ja,
das
genau.
vielleicht eine Bemerkung
Ja.
dazu.
Nee,
Sehr
super.
gerne.
Super, ne? Weil ich denke nämlich auch, da kommen wir wieder zu dem Punkt therapeutische Beziehung, ne? Wie wichtig das dann auch ist und wie weit das vermittelt wird, dass auch der Klient oder Patient im Vordergrund steht und nicht der Therapeut. Auch zum Beispiel selbst, wenn der Patient dann sagt, so ich glaube, das bringt hier nichts, ich möchte gerne woanders hin, ne? Dass das dann nicht zu so einer narzisstischen Nummer wird und man denkt so, oh ja, irgendwie, ne? Der will nicht, der ist das Problem, sondern dass man da auch, ja, ne? Anders hinschaut, ne? Weil es kann ja wirklich sein. Also ich habe das immer mir auf die Fahne geschrieben, auch zu gucken halt, wenn das so vorkommt und so, wenn zum Beispiel jemand verunsichert ist, dass man auch sagt, ja, natürlich können Sie auch, ne? Und so weiter. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Dass man da ganz konstruktiv darüber spricht und so. Es ist ja für Sie, ne? Sie müssen ja, es ist ja nicht, ne? Dass Sie müssen sollen ja da für sich weiterkommen. Und allein, wenn die Klienten schon merken oder Patienten, dass da jemand so offen ist und dass der wirklich an ein Weiterkommen der betreffenden Person interessiert ist. Ich glaube, das ist somit das, was therapeutische Beziehungen ja aus meiner Sicht ausmacht, ne? Deswegen der Wirkfaktor so hoch ist.
Deshalb, da kommen wir vielleicht so, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, über dieses ich sagte mal, Rahmenkonzept von diesen Wertfaktoren. Und das andere Rahmenkonzept ist ja vielleicht eben die Vorstellung dieser psychologischen Grundbedürfnisse. Und das ist ja das, was vermutlich der Faktor Beziehungsgestaltung, also wie man denn inhaltlich füllen kann, nämlich die Frage Macht der Patient, die Klientin, Erfahrungen in der Therapiesitzung, die seine Grundbedürfnisse befriedigen und nicht verletzen.
Das
Also
stimmt.
wir gehen ja so von vier psychologischen Grundbedürfnissen aus, also Bindung, Selbstwert, Orientierung und Kontrolle, das Lustbedürfnis. Und wo man sich eben als Therapeutin oder Therapeut überlegen kann, was kann ich tun, damit die Beziehung für den Patienten angenehm ist, damit er sich in seinem Selbstwert gesehen fühlt, damit er orientiert ist, aber selber trotzdem bis Einfluss nehmen kann oder damit es auch vielleicht nicht einfach nur schrecklich und schlimm ist, in die Therapie zu gehen, sondern auch ein bisschen angenehm. Also natürlich steht das Lustbedürfnis in der Regel nicht gerade im Vordergrund, aber trotzdem.
Ja, aber ich weiß genau, was Sie meinen.
Ja.
Ich finde das auch oft noch so negativ belegt. Also ich finde das so schade. Natürlich sind die Probleme oder die Themen, die die Klienten und Klientinnen mitbringen, oft natürlich sehr schwer oder auch wirklich sehr belastet. Und man hat für sich da das Gefühl, man weiß gar nicht, wie man da rauskommen soll. Aber ich finde auch schön, was Sie gerade angesprochen haben. Ich merke immer, dass, also ich bin jetzt natürlich, ich bearbeite natürlich oder behandle ja nicht in dem Moment, ne, als Coach. Aber ich merke trotzdem auch, wenn, ich sag mal, Klienten und Klientinnen mit Krisenthemen zu mir kommen, dass sie im Prozess auch wirklich sich wohlfühlen und ein gutes Gefühl haben und auch mit einer guten Laune dann immer von Sitzung zu Sitzung rausgehen. Und ich glaube, dass man das auch noch mal weiterträgt oder noch mal mehr nach draußen auch kommuniziert, dass das der innere oder der eigene Prozess so ein wichtiger ist und häufig unabhängig mal von der Geschichte, die man mitbringt, so wertvoll ist und so viel auch Gutes bewirken kann und einem wirklich weiterhelfen kann. Also so, dass man sich auch wirklich gut fühlt damit und es nicht eine Bürde ist. Ja.
Ja, also
Ja.
aha, genauso. Und eben auch, dass die Klienten, Patientinnen merken, auch wenn sie kommen mit Krise, mit Problemen, mit Schwierigkeiten, dass das Gegenüber jetzt sie nicht nur als, ich sage jetzt mal, Problemhaufen sieht, sondern
Ja,
eben
ja.
auch als Mensch mit Stärken, mit Fähigkeiten. Also das ist ja auch extrem wichtig, oder? Ja.
Ganz genau, bin ich ganz bei Ihnen, ja.
Absolut, ne? Genau, diese Grundbedürfnisse, die Sie meinen, ist ja gerade diese vier, sind ja die, die auch der Klaus Grawe auch in dem Buch, ne, psychologische Therapie ja beschrieben hat, ne? Also das finde ich super gut. Auch das ist ja auch dazu gibt es ja auch einen Fragebogen. Ich weiß es gar nicht, ist das der Ferus? Nee, der Famos, glaube ich, ne? Also
Also
einer
der Famos,
Famos, ne?
Sie haben ja diese zwei Fragebogen erwähnt, also der Famos, der fragt eigentlich so ein bisschen die Patienten, was haben sie für wichtige Ziele und Bedürfnisse oder was ist für sie besonders schlimm? Also zum Beispiel, was ist für sie wichtig? Bindung, Geselligkeit, Leistung, so. Oder was ist für sie besonders schlimm? Erniedrigt werden, verlassen werden, hilflos sein. Also der fragt einfach Patienten mal so ein bisschen ab. Dann hat man so etwas ein Profil, was Menschen angeben, was für sie besonders wichtig ist oder was für sie besonders schlimm ist. Einfach um mal so eine Einschätzung zu haben. Und der Ink-Fragebogen, der fragt bei den genau gleichen Themen, kommt das in Ihrem aktuellen Leben vor?
Genau.
Und jetzt hat man dann so eine Aussage darüber, dass Patienten zum Beispiel, wenn sie sagen, etwas ist bei mir ganz wichtig, aber es kommt nicht vor, dann würden wir sagen, ah, das ist ein Hinweis auf ein relevantes Thema. Oder wenn jemand sagt, etwas ist ganz schlimm und es kommt immer vor, ist das auch ein Hinweis auf ein relevantes Thema. Also zum Beispiel eben erniedrigt werden ist ganz schlimm und beim anderen Bogen sehen wir, ja, kommt immer vor, oder? Also es gibt so Hinweise und manchmal gibt es auch Hinweise auf Themen, über die man gar nicht unbedingt spricht in den ersten Gesprächen.
Genau.
Ja, Ja, das stimmt, die sich erst später offenbaren, ne?
Ja,
finde ich super. Nee, echt gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, das hört sich alles interessant an. Also man kann mit Ihnen ja in Kontakt treten über das Institut, ne? Sie sagten ja gerade, Sie bieten ja auch Ausbildungen an und so weiter, ne? Also wo man das Gedankengut auch spezifisch von Herrn Grave, sag mal, schwerpunktmäßig dann zu, wie sagt man, ja, beigebracht bekommen, ist ein blödes Wort, aber wie eine
genau.
Ausbildung da genießen kann, ne?
Ja, es ist einfach so eine Psychotherapieausbildung für Psychologinnen und Psychologen, ja, genau.
Super.
Also wie es die in Deutschland eben auch gibt, bei der DGVT oder irgendwo, ja.
Super.
Werden wir auf jeden Fall auch Link in den Show Notes mit einfügen, ne, da auf jeden Fall. Ne, finde ich ganz wichtig. Also, ja, finde ich total schön, dass die Vision vom Herrn Grave da weiter lebendig bleibt, ne? Und ja, auch wenn Sie gerade sagen, so, dass es da jetzt im Moment weniger oder sich was verändert hat, ne, würde ich mir wünschen, dass allein durch diese Folge auch nochmal vielleicht da mehr Differenziertheit, Motivation oder so auch stattfindet und vielleicht auch nochmal, dass jemand so mal auf ihre Seite landet und sich da mal was ansieht und dran bleibt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde seinen Gedankengang schade, dass ich ihn leider nicht mehr kennenlernen konnte.
Ja, das ist schade. Er war
Echt.
ein extrem witziger, lustiger, lebenslustiger Mensch. Er war so ein 2-Meter-Brocken.
Oh. Oh. Hey. Okay,
Ah
ja.
ja, witzig, ja.
Schön,
Ja.
schön. Ja, der wahrscheinlich auch, als wie Sie ja schon sagten, als Berufung, ne, so mit jeder Pore da total hinterstand und da vehement das auch
Ja.
voranbringen wollte, ne?
Vielleicht, wenn ich noch eine Bemerkung machen
Ja,
kann.
klar, sehr gerne.
Ja, an diesen Konzepten auch so schätze, ist eben, dass sie nicht nur im therapeutischen Konzept Sinn machen. Also sowohl die Konzepte von Grundbedürfnissen, ich meine, jeder hat Grundbedürfnisse, ist ja nicht eine Patiententheorie, sondern eine Theorie über Menschen. Und auch diese Überlegungen zu Ressourcenaktivierung, beziehungsweise die machen ja auch sonst sind. Deshalb versuchen wir auch alle, also zum Beispiel ich persönlich, ich habe auch schon viel Supervision gemacht mit den Kunst- und Ergotherapeutinnen oder im eben auch Coaching-Bereich so Fortbildung
Super.
gemacht, weil das Konzepte sind, da braucht man nicht, das muss nicht psychotherapeutisch sein. Also das finde ich einfach noch das Tolle daran, dass zwar Psychotherapie wichtig ist, aber man muss sich nicht so auf was beschränken. Das noch so als
Sehr
Ergänzung vielleicht.
gut. Wichtige Ergänzung, ne?
Das
Also.
heißt, Sie leben ja im Grunde, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, ja auch diese Integration, ne, der verschiedenen und auch interdisziplinarischen Fachgebieten. Und das finde ich auch total sinnvoll, weil es ja wirklich verschiedene Schnittstellen oder Anliegen gibt und Anknüpfungspunkte, ne? Ja. Haben Sie denn sonst noch was, Frau Heininger-Haldimann, was Sie auch sagen würden, was Sie gerne noch mal mitgeben wollen? Auch vielleicht, wir haben ja auch unter unseren Hörern und Hörerinnen, ja, ich sag mal, anstreben oder zukünftige Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen oder auch Coaches. Oder ne, was würden Sie denen auch noch mal so mit auf den Weg geben?
Ja, was ich vielleicht am Anfang so ein bisschen gesagt habe zu diesem Austausch und Weiterentwicklung. Also, dass ich zum Beispiel wichtig finde, dass man immer so versucht, ein bisschen zu gucken, was gibt es, und auch dies eben auch forschungsinteressiert ist, aber auch versucht, was einfließen zu lassen. Also, dass man zum Beispiel nicht sagt, ja, jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre. Also,
Sehr gut. Ja, ist ja so, genau.
Ich würde ja sagen, ihr wisst ja, ich finde das ja so gut. Bei Psychotherapeuten hat man ja, zumindest die, die mit den Kassen zusammenarbeiten, die müssen ja immer diese Punkte, Fortbildungspunkte machen. Ich finde, da hat man so ein bisschen versucht, glaube ich, dieser, wie sagt man ja, Bequemlichkeit so vorzubeugen. Ich finde es super. Also, ich finde es super. Ich bin sogar eher jemand, der aufpassen muss, dass er nicht zu viel macht dann.
Ja.
Ne?
Ja, das kann ja dann manchmal auch ein bisschen schwierig sein, alles zu integrieren.
Ja. Ja, aber ich finde es auch, ich bin da voll Ihrer
Schön.
Meinung, weil das entwickelt sich ja immer weiter, ne? Und das ist ja so. Also das allein merkt man ja auch in den Fragebögen, wenn da manche Fragestellungen sind, die vor 20, 30 Jahren sind, die sind ja teilweise gar nicht mehr aktuell. Also wenn ich an
Ja.
sowas denke wie Telefon oder nicht Telefon, da gab es noch was, boah, ich krieg die Formulierung jetzt nicht mehr hin, das war so ein Persönlichkeitsfragebogen. Da habe ich aber gemerkt, das ist ja, wird ja schon gar nicht mehr genutzt.
Ja.
Also so, dass man gucken muss, dass man die Sprache auch ein bisschen anpasst.
Ja,
Sonst kriegt man da ganz andere Effekte hinterher raus. Ja, genau. Also von daher bin ich da voll bei Ihnen. Also Weiterentwicklung muss sein. Ne? Ich fände noch spannend, würden Sie sagen, gibt es so Sachen, die Herr Grabe oder auch Sie als Institut sagen würden, das sind noch so vielleicht so knackige Themen, wo vielleicht noch so man noch dranbleiben muss oder so. Ich fand zum Beispiel, ich mache mal eine Sache auf, für mich jetzt, ne, die ich immer wieder spannend. Ich bin ja so jemand, der durch die Trauma Therapie und den Schwerpunkt darauf, mich so auch die Frage stellt, so muss man Diagnosen nicht auch einteilen in Ursache- und Symptomdiagnose und dann auch immer kleinen Fokus auf den, der zu mir kommt, das heißt, was ist sein Anliegen, nicht meins, sondern nur im Verstehen der, was will er erreichen, wo will er hin, dass er dann auch die Unterscheidung in Symptom- und Ursachendiagnose ja auch verstehen sollte, ne? So aus meiner Sicht und sich da dann auch die Frage stellt, müssen wir vielleicht auch nicht nur durch das ICD und DSM, also die Diagnose-Erfassungsprogramme jetzt für die Zuhörer, auch gucken, ob das überhaupt noch dem Thema dann gerecht wird. Also so, oder ob man da vielleicht, also das meine ich absichtlich jetzt ein bisschen provokanter, also mit der Frage auch, muss man da nicht sogar auch diese Unterscheidung auch immer deutlicher machen in Ursachen- und Symptomdiagnose. Ich mache mal ein Beispiel auf, damit auch alle jetzt wissen, was ich meine. Also wenn ich zum Beispiel einen Klienten habe, der zu mir kommt und das dritte Mal oder vierte Mal schon beim Therapeuten war und immer wegen Depression behandelt worden ist, aber nie wegen dem Trauma, das dahinter steckt, wird er natürlich immer wieder sich im Kreis drehen, wenn er nicht versteht, wodurch kommen denn überhaupt die Symptome, diese depressiven Symptome, die Hilflosigkeit und alles denn da, wo kommt das denn dann her? Ne? Und das meine ich jetzt damit, ne? So inwieweit würden Sie sagen, gibt es vielleicht auch aus Ihrer Sicht so interessante oder vielleicht noch so knackige Themen, wo man noch weiter gucken sollte oder so? Kann ja sein, dass der Grabe sagt, das Thema, ne, ist vielleicht nicht.
Ja, also da kann ich gut anschließen. Also, dass man wirklich, das ist auch etwas, was schon Klaus Grabe ein Anliegen war und was wir versuchen auch den Leuten bei uns in Ausbildung oder das wir auch selber machen. Also die Überlegung, Diagnostik ist wichtig, aber es geht um ein individuelles Fallverständnis. Und also das ist das, was jetzt auch in unserer Ausbildung einen großen Stellenwert hat. Die Ausbildungsteilnehmer anzuleiten und sie stöhnen, weil sie das ein bisschen anstrengend ist. Also wirklich für jeden Patienten, also das sind jetzt in der Ausbildung, sind das für 10 Patienten, jetzt für jeden Patienten ein individuelles Fallverständnis zu erarbeiten. Also, dass es nicht reicht zu sagen, diese Patientin hat eine PTBS, sondern eben ein individuelles Fallverständnis, also ein Verständnis von, und darin eingeschlossen ist eben, was Sie jetzt gesagt haben, eine Vorstellung, wie hat sich die Problematik und die jetzige Situation entwickelt und nicht nur, welche Symptomatik sieht man. Also das, denke ich, ist ein sehr wichtiges Punkt, sehr wichtiger Punkt. Und der andere wichtige Punkt, denke ich, ist wirklich auch so individuelle Erarbeitung, also gemeinsame Erarbeitung von Therapiezielen. Also weil häufig kann man sagen, also die Angst soll weg, ist kein Ziel.
Nee.
Also man muss sich fragen, warum? Was möchten Sie denn tun können, wenn die Angst weg ist? Also,
Genau.
dass das
Sehr
eben
gut.
ein wichtiger Punkt ist, weil jetzt auch so aus der Motivationspsychologie, wir tun Dinge, wenn es irgendeinen guten Grund gibt. Aber dass etwas wegfällt, ist in der Regel ein zu wenig guter Grund. Also, deshalb denke ich, also, Diagnostik ist wichtig, aber ein individuelles Verständnis auch von der Entwicklung der Problematik plus ein individuelles Verständnis von wohin soll das eigentlich führen, denke ich, ist eben eine gute Ergänzung.
Ja, super.
Total, total bin ich echt ganz bei Ihnen.
Freut mich sehr, wirklich. Ja, also aus meiner Sicht sind so alle Fragen, die mir am Herzen lagen, beantwortet worden. Es sei denn, Sie sagen, Mensch, das wäre vielleicht noch ganz wichtig oder so als Ergänzung oder liegt Ihnen noch am Herzen von dem, was wir auch jetzt angesprochen haben?
Nein, ich glaube, wir haben jetzt so das Wichtigste jetzt auch in diesen Konzepten und so haben wir eigentlich gestreift. Ich finde, das ist für mich absolut okay so, ja.
Ja, prima. Freut mich sehr. Schwesterherz, wie sieht's aus bei dir? Hast du noch irgendwas am Herzen? Irgendeine Frage, gerade noch zu dem, was wir jetzt besprochen haben?
Ich habe meine Fragen alle schon gestellt, die
Gut.
ich zumindest jetzt aktuell auf dem Herzen habe oder hatte. Ich finde auf jeden Fall ganz toll, was Sie machen am Institut und glaube, da kann man auf jeden Fall noch tiefer einsteigen. Aber für den groben Überblick und dass wir überhaupt Sie mal kennenlernen durften und das Konzept von Klaus Grawe fand ich super. Und ja, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank schon mal von meiner Seite, dass Sie da waren. Das war wirklich sehr bereichernd.
Ja, danke ebenso. War ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen.
Ja,
Vielen
fand ich
Dank.
auch, fand ich auch. Dann liebe Grüße nach Zürich und ja, alles Gute.
Alles Gute für
Danke,
Sie, genau.
vielen Dank.
Liebe Grüße
Bis
zurück.
dann. Ja, bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
Yeah.